Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode in unserer Nerd-Reihe. Ja, genau, jetzt werden wir anfangen, so richtig abzunörden in dieser ganzen Methode. Und ja, ich freue mich sehr. Ich habe mir die erste Folge selber nochmal angehört. Ich höre meistens auch die Folgen normal beim Schneiden und so. Aber ich habe sie jetzt auch nochmal gehört, dass ich ein bisschen drin bin. Und denke, es ist wirklich ein ganz guter Einstieg gewesen. Und da können wir jetzt gleich gut drauf aufbauen. Wir werden immer wieder ein bisschen Bezug nehmen auf dieses Thema, was an dem Patienten das zu Heilende ist. Das ist auch eine Frage gewesen im Chat, respektive in den Kommentaren. Und das ist natürlich die Antwort auf diese Frage, ist selbstverständlich in der Homöopathie immer dieselbe, nämlich jetzt individuell von Fall zu Fall verschieden. Ne? Natürlich werde ich jetzt in den folgenden Episoden immer wieder versuchen, Beispiele zu geben. Das wird bei je nach Thema, wird es mal deutlicher werden, mal weniger, weil wir natürlich auch Bereiche haben, die eher Indizien sind, wo wir Hinweise auf gewisse Mittel haben. Und manchmal haben wir auch echte, sag ich mal, Fakten, ne, die viel schwergewichtiger sind und so weiter. Oder auch gewisse Analyse-Themen, wo dann das man auch nochmal unterscheidet. Ne? Genau. Die kommen aber dann erst später in diesem Teil. Also insofern gehen wir jetzt da durch. Ich habe das ja in der zweiten Folge schon mal ein bisschen vorbereitet, welche Themen wir haben. Heute beschäftigen wir uns eigentlich mit alles mit Beobachtungen, Verhalten, Mimik, Sprach- und Sprechweise und so weiter. Da werde ich versuchen, möglichst konkret auch drauf einzugehen. Ist natürlich dann je nach Fall, was man hat, habe ich ja auch schon erklärt, braucht es mal die Beobachtung und mal nicht. Wir hatten ja dieses Beispiel von jemandem, der sich den Arm gebrochen hat. Hier ist wahrscheinlich höchstens die lokale Beobachtung, also Inspektion. Ist der Arm noch blau gefärbt? Versucht er den Arm zu unterstützen und so weiter. Da werden es dann eher lokale Themen sein. Wenn wir einen Konstitutionsfall haben oder einen miasmatischen Fall haben, werden wieder andere Sachen wichtig. Ich möchte aber vor dem Beobachtungsthema einen Disclaimer geben. Das habe ich wahrscheinlich in der zweiten Folge auch schon mal gemacht, aber ist mir ganz wichtig, weil ja nicht alle immer das in der Reihenfolge auch hören oder nicht vollständig hören oder auch die Folgen nicht ganz hören. Es ist wichtig, das an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, weil gerade zu diesem Thema Beobachtung, das wird später auch nochmal kommen beim Auslöser, ist das ja in der Homöopathie-Szene, sagen wir mal, umstritten. Ne? Ich denke, es ist nicht so das Zentralste der umstrittenen Themen. Da gibt es sicher andere Sachen, wo man jetzt mit rumstreitet. Aber es gibt immer wieder so Vorurteile. Ja, die ist blond und mollig und deswegen gebe ich ihr Pulsatilla. Das wäre diese komische Beobachtungshomöopathie. Ich möchte das ganz klar von dem abgrenzen und nochmal in den Kontext stellen, was wir erste und zweite Folge gemacht haben, nämlich diese Notwendigkeit in Indien, möglichst schnell zum korrekten Mittel zu kommen und die Erfahrung mit reinzubringen. Also das ist sicherlich nicht das Tool, also Beobachtung und Verhalten ist sicherlich nicht ein Tool für einen Studenten oder für einen jungen Therapeuten, der seine Praxis gerade aufgemacht hat. Der wird sicherlich nicht 300 bis 400 Mittel anhand der Beobachtungen unterscheiden können, wie sie sitzen, wie sie sprechen, wie sie sich verhalten und so weiter. Zumal solche Sachen ja auch, wie ich ja auch schon erwähnt habe, natürlich sehr davon abhängen, ob sie überhaupt zu dem gehören, was der Patient denn überhaupt für ein Problem hat. Ne? Also genau. Ne? Das heißt, wir werden heute natürlich, weil wir auch nicht immer alle Ausnahmen besprechen können, ich kann ja hier keine Ausbildung machen im Podcast, ne? Ist das einerseits unvollständig, das vielleicht nochmal als Disclaimer vorweg, und das zweite ist, es ist eben einer von sehr vielen Faktoren immer. Also ich kenne keinen Therapeuten, der wirklich Use-Methode macht und dann aufgrund eines Beobachtungssymptoms oder auch einem Hybrid aus verschiedenen Beobachtungs- und Verhaltensthemen daraus ein einziges Mittel ableiten würde und aufgrund dessen verschreiben würde. Ne? Das sind einfach Indizien, die helfen. Und die sind natürlich auch einerseits aus der Erfahrung, jetzt von Dr. Hughes Bose kennt. Ne? Das sind also einfach einerseits Erfahrungswerte. Man kann das aber später, wenn man auch noch mehr Erfahrung hat oder die Mittel auch von ihrer Essenz, vom Kern her ein bisschen mehr versteht, da wo das bei den Mitteln bekannt ist, passt selbstverständlich gerade bei Konstitutionsmitteln die Beobachtung und die Reaktionen oder die Sprechweise natürlich auch zu Mittel. Also logischerweise, ne? Der ganze Patient, wenn er in einem Zustand ist, dann passt selbstverständlich sein Verhalten und die Beobachtung auch dazu, zu dieser Arznei. Also habe ich zum Beispiel eine Arznei, die sehr introvertiert ist von ihrer Persönlichkeit her aufgrund von einem Todesfall, dann werde ich natürlich diese Art von Verhalten, Beobachtung und Sprechweise auch wiederfinden. Habe ich jemanden, der lange in einer Depression schon ist, werde ich natürlich diese, also werden bestimmte Beobachtungen und Sprechverhalten oder auch Sitzpositionen unter Umständen sogar pathognomonisch sein. Also das heißt, sie gehören sogar zur Krankheit und sind dann gar nicht so sehr individuell. Ne? Also ich werde immer mal wieder natürlich auch logische Zusammenhänge haben bei Beobachtung und Verhalten, die sehr zu dem passen. Ne? Haben wir einen sehr pingelig-perfektionistischen Typen, der sehr viel Wert legt darauf, dass alles immer in Ordnung ist und pünktlich ist und perfekt ist, dann wird der sich selbstverständlich anders kleiden als jemand, der ein großer Chaot ist oder ein schlampiger Typ ist oder der in der Depression angefangen hat, sich selber zu vernachlässigen. Ne? Insofern sind Beobachtung und Verhalten in vielerlei Hinsicht wieder hilfreich. Ne? Sie können Diagnosen untermauern, sie können Arzneimittel helfen, sie können Rubriken ergeben, sie können auch, ein ganz wichtiger Punkt ist, die Compliance verbessern. Also wenn ich relativ schnell verstehe, was das für ein Patient ist, da werden wir auch noch drauf eingehen, später nochmal, aber wenn ich sehe, es ist ein sehr introvertierter Patient und ich fange an, am Anfang den schon irgendwie anzufassen und umarmen zur Begrüßung oder so etwas, ne, dann stelle ich ja schon keinen Safe Zone, keinen sicheren Ort für diesen Patienten her. Also es geht ein wirklich großer Bereich, wie immer, ne, das kennt ihr ja bei mir schon, die mich länger verfolgen, ich könnte jetzt darüber 4 Stunden reden und wir hätten doch nicht alles besprochen. Damit will ich nicht angeben, sondern das soll zeigen, wie groß diese Themen sind und dass wir die im Podcast eben immer nur in einem gewissen Aspekt beleuchten können. Genau, und dann, wenn man das jetzt tatsächlich als therapeutisches Tool hier anwenden wollen würde, dann müsste man das natürlich auch nochmal in der richtigen Weiter- oder Ausbildung lernen. Ne? Also das ersetzt hier keinerlei Ausbildung, ne? Sondern das soll vor allen Dingen auch ein bisschen Interesse wecken, vielleicht mehr auch an der SAI vielleicht Weiterbildung zu machen. Das soll auch Interesse wecken, vielleicht auch zu meinen Weiterbildungen. Mache ich ja noch nicht so viel in dem Bereich. Das ist ja nur die Materia Medica Gruppe. Aber da vielleicht mehr zu kommen. Das soll auch Interesse natürlich wecken an Homöopathie selbst, dass die Patienten auch noch mehr verstehen. Also auch wenn Patienten zuhören. Keine Ahnung, welcher Patient bei der 600. Folge noch zuhört. Aber falls, herzlich willkommen. Dass natürlich über das Wissen, was der Homöopath braucht an Symptomen oder wiefern er darauf achtet, kann der Patient natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise noch mehr mithelfen. Ne? Jetzt vielleicht der Beobachtung und Verhalten teilen nicht unbedingt. Ne? Vielleicht sind sie dann eher gehemmt nächstes Mal beim Homöopath. Man denkt, Gott, der guckt mich jetzt die ganze Zeit von oben bis unten an. Ne? Aber auch die Reaktion ist ja wiederum individuell. Wie geht er damit um, wenn ich dann mich beobachtet fühle und so weiter? Gibt ja auch diverse Mittel, die überhaupt nicht gern Augenkontakt haben, zum Beispiel. Ne? Genau, insofern ist das auch ein Kunsthandwerk. Also wir haben ja eh Heilkünstler. Ne? Die Homöopathie-Art von Dr. Dues ist ja sehr kunstvolle, sehr intuitive, sehr impulsive Methode, wo ich eben sehr kreativ auch an Fälle rangehe und schaue, wie kann ich möglichst schnell innerhalb so, ne, von diesen Indien, wie kann ich möglichst schnell in diesen 5 bis 10 bis 15 Minuten möglichst auf ein richtig gutes Mittel kommen, was auch wirkt, tief und nachhaltig. Klar, hier in der Schweiz können wir uns mehr Zeit lassen, aber da ist gerade die Art von Beobachtung und was ich alles nachher drauf ableiten kann, ist eine gewaltig und deshalb wollte ich es auch als erstes vorstellen. Also gehen wir mal ganz am Anfang, vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, von der Zeitachse her vor. Die ersten Beobachtungen, die ich machen kann, ist eigentlich bei der Terminvereinbarung. Ich mache das immer mal wieder oder kriege das inzwischen von meinem Sekretariat auch sehr gut gefeedbackt, wenn irgendwas bei dieser Abmachung, Koordination, wenn da was schwierig ist. Nicht, weil wir dann über den Patienten lästern, wieso hat der, ne? Sondern das ist natürlich völlig blöd und überhaupt nicht die Idee, sondern man kriegt direkt natürlich ein Gefühl, ne? Wenn der schon, keine Ahnung, 3 Termine abgemacht hat und 4 wieder abgesagt hat, ist das natürlich schon mal ganz was anderes über den Patienten, als wenn der anruft und am liebsten gestern einen Termin hätte oder sagt, nein, wissen Sie, es macht überhaupt keinen, ich bin eh nicht wichtig, ich kann ja auch erst nächste Woche kommen und so weiter. Also da fängt es im Prinzip schon an, wenn ihr also noch nicht so eine große Praxis habt oder kein eigenes Sekretariat, dann beginnt natürlich eure Beobachtung und Verhalten schon bei dem Telefonat. Ne? In der Praxis, da wo ich vorher gearbeitet habe, beim Stefan Bauer, habe ich ja auch immer wieder Telefondienst gemacht über Jahre. Und das habe ich immer wieder gemacht, wenn mir bei dem Telefonat was ganz besonders aufgefallen ist, habe ich das auch immer die Karte vorgenommen und das auch noch aufgeschrieben. Weil das sind Hinweise, die man dann unter Umständen in der Anamnese selber nicht nochmal bekommt. Wenn man dann auch noch zusätzlich E-Mail-Verkehr hat oder wie wir das haben, so einen Online-Fragebogen, den Sie ausfüllen müssen, hat man dort natürlich Schreibstil, wie wichtig ist Ihnen, dass das richtig geschrieben ist, Rechtschreibung. Das ist nicht zum Bewerten, sondern es ist einfach, was man beobachtet. Ja, und daraus dann unter Umständen gewisse Symptome ableiten kann oder Hinweise auch hat. Zum Beispiel, welches Bildungsniveau hat der? Das heißt, wenn der Patient dann kommt und ich sehe, den Fragebogen ist sehr einfach geschrieben oder äußerst kompliziert geschrieben, dann kann ich von Anfang an natürlich auch meine Sprache darin anpassen. Also einen Patient, wo er vielleicht umgangssprachlich schreibt, ne, da kann man dann die ersten paar Sekunden, Minuten abwarten und noch mehr checken und so. Oder kann man dann relativ schnell auch lockerer mit dem reden, während bei dem anderen eine relativ lange professionelle Haltung dem Patienten gegenüber für ihn eher angenehm ist. Ne? Weil wenn der Gap zu groß ist, also wenn jemand etwas einfacheren Gemüts kommt und man schiebt da den Chefprofessor und redet die ganze Zeit in Fachwörtern, dann holt man den Patienten ja gar nicht ab. Ne? Rede ich je nachdem bei jemandem, der den Chefarzt gern hätte, mit meinem Berliner Slang, weißt du, hier guckt sie mal da, ja, wissen sie, ne? Dann haben wir da ja auch nicht die richtige Ebene. Also auch dieses Ähnlichkeitsgesetz, das Heu auf der gleichen Bühne zu haben, ist ja sehr wichtig für die Compliance, gerade bei chronischen Fällen, wo man den Patienten lange betreuen muss, sollte man natürlich versuchen, alles, was man kann, dass der Patient sich auch wirklich wohlfühlt. Und da können wir uns ja ans Ähnlichkeitsgesetz recht gut halten. Und den Patient so begleiten. Ne? Jemand, der gern Nähe hat, den betreue ich auch nah. Jemand, der selbstbestimmt sein will und freiheitsbedürftig ist, der mache ich hier nicht ständig Termine ab, sondern übergebe ihm die Selbstbestimmung, sich zu melden, wenn er halt einen Termin braucht. Ne? Also, ne? Diese ganze Termin machen, das hilft mir schon sehr viel, den Fragebogen anschauen. Und dann haben wir das Wartezimmer, das wir dann von der Zeitachse her das nächste, außer der sagt noch 3-mal ab, aber das wäre das nächste. Da kann man auch extrem viel, wo sitzt der im Wartezimmer, wie sitzt der im Wartezimmer, hat er eine Zeitung, hat er keine, hat er sein Handy nicht, hat er von unserem Tee genommen, steht er im Wartezimmer, wie pünktlich ist er, wie viel zu früh ist er, wie viel zu spät ist er, wirkt er gehetzt, wirkt er unruhig, gibt er ihm gerade die Hand, schaut er ihm nicht in die Augen. Also das, genau, können wir jetzt endlos Liste machen an den vielen Möglichkeiten, die er hat. Und jedes Mal können wir erste Indizien sammeln. Ich erwähne es jetzt noch ein letztes Mal, dass das wirklich klar ist. Wenn der am Schluss natürlich einen eingewachsenen Zehennagel hat, ist das erstmal alles egal. Aber hat der eine chronische Geschichte? Und das weiß ich ja im Vorhinein, weil ich den Fragebogen habe. Und er kommt wegen chronischem Asthma seit 30 Jahren. Dann kann das auf eine Art und Weise sehr wichtig sein, den Menschen, und das ist ja das, was wir in der Hughes-Methode versuchen herauszufinden, also was ist das für ein Mensch? Da sind natürlich erstmal noch keine Symptome dabei, das haben wir auch besprochen in der ersten Folge. Ich kann ja jetzt jeden auf der Straße beobachten und wenn ich sehr gut bin, könnte ich auch jeden in Miasmen einteilen, vielleicht habe ich sogar Mittelideen, könnte vielleicht sogar Rubriken herausfinden und so weiter, aber das, wenn die nicht zu der Krankheit gehören, sind sie ja erstmal irrelevant. Über das, was zur Krankheit gehört und was nicht, kommen wir natürlich erst in späteren Zeitpunkten dazu. Das wird beim Auslöser zum Beispiel eine wichtige Sache sein. Und nachher, wenn wir dann hierarchisieren, Wahlanzeigen der Symptome, es kommt also erst sozusagen von jetzt ab, von der 10. Folge, also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber erstmal geht's ja in dem Phase, wo ich ja noch nicht weiß, was zur Krankheit gehört, geht's daran, möglichst viele und breite Symptome wahrzunehmen und sich dann mit der Erfahrung intuitiv lenken zu lassen, worauf gehe ich weiter ein. Dann haben wir den Weg ins Zimmer, ins Sprechzimmer meistens. Also da sind auch mehr Varianten drin, als man sich das vorstellen kann. Es gibt Patienten, die rennen direkt an mir vorbei. Es gibt auch Patienten, die gehen einfach erstmal nochmal aufs Klo. Es gibt Patienten, die müssen noch fertig telefonieren. Es gibt Patienten, die dann sehen, dass ich keine Schuhe anhab und auch noch die Schuhe abziehen. Dann gibt es Patienten, die fragen, soll ich die Schuhe abziehen? Gibt es Patienten, die wollen das Trinken mit ins Zimmer nehmen? Dann haben wir noch Kinderreaktionen, versteckt es sich hinter der Mutter etc. Also ne? Alles, was ihr euch vorstellen könnt, passiert. Und deshalb ist dieser ganze Weg vom Sehen im Wartezimmer, Reaktion auf mich, ist auch immer wichtig, dass man die wahrnimmt, dass man so möglichst wenig mit sich selber beschäftigt, so sehr gut in der Wahrnehmung für den Patienten. Dann der Weg, gibt er die Hand, will er nicht die Hand geben, will er gerade umarmen, bietet er gerade das Du an, ist er verunsichert, ah, Sie sind Herr Zander. Na, also ganz viele verschiedene Anteile kann man hier schon wahrnehmen. Dann auch immer wieder, was ich sehr häufig sehe, auch das im Praxiszimmer, habe ich auch bei anderen Leuten schon gesehen, dass Patienten oft reinkommen und erstmal so ein bisschen checken. Das ist auch ein ganz interessanter Moment, wenn ihr da mal anfangt, darauf zu achten. Gibt einige, die gehen sofort in den Raum rein und gucken dann erstmal, wo sie sind. Manche müssen erstmal gucken und sich orientieren. Manche wissen auch so gerade, wo sie müssen hin. Andere sind ganz verwirrt. Ich hatte auch schon Leute, die haben sich dann auf meinen Stuhl gesetzt. Also wo sie dann wirklich einen großen Umweg um den Tisch sich vor den Computer setzen, wo ich denke, wow, was habt ihr studiert? Oder wo ist die mit ihren Gedanken? Versucht das dann meist humorvoll zu lösen, wenn es passt. Also ich sage, ah super, machen Sie die Anamnese. Perfekt, dann kann ich mich zurücklehnen. Da muss man auch gerade reinspüren, ob das Witze oder richtige Reaktion ist oder ob die wirklich verwirrt ist. Persönlichkeit, ne? Bei Kindern auch, ne? Gibt es Kinder, die gehen sofort rein und gucken, was als erstes kann ich zerstören, ne? Welche Pflanze kann ich jetzt rausreißen, wie reagiert die Mutter darauf, wenn der anfängt, die Blätter von meiner Pflanze zu rupfen, andere Kinder direkt schreien, wieder raus wollen, andere direkt gucken, ob es Spielsachen hat und sich auf die Spielsachen stürzen, andere, die sich von der Mama nicht wegbewegen, andere, die gerade denken, oh geil, so viele Fenster, da gucke ich gerade raus, also ne? Wir haben so, so viele Möglichkeiten, dort diese Sachen zu beobachten und alles wird nachher ein Gesamtbild dieses Patienten geben. Ne? Weil nachher die Symptome natürlich dazu nachher kommen. Ne? Also zerstörerisch, impulsiv, unsicher, hastig, hektisch, scheu, will nicht beobachtet werden, will gern angefasst werden, braucht Gesellschaft, Verlustängste, Lösungsproblematiken. Also all das kann ja nachher auch unterfüttert werden oder zu Widersprüchen führen. Wenn man das Kind sieht, äußerst frei, bewegt sich in der Praxis, geht zur Tür raus, Tür rein, Tür raus, Tür rein und Mutter erzählt, ja, sehr anhänglich, sehr ein scheues Kind und man denkt, ja, ich weiß nicht, reden Sie von dem Kind, was hier die ganze Zeit reißen und reinläuft und mit meiner Sekretärin drüben redet oder, also, das gut, das denke ich mir dann meist, aber das gibt's auch manchmal wirklich krasse Widersprüche, wie sich das Kind daheim und auswärts verhält. Oder wenn man sieht, ja, das ist sehr bestätigend, also ich sehe das auch, was die Patientin über das Kind erzählt. Oder natürlich dann nachher auch gewisse Situationen bei Erwachsenen, haben die Ticks, Zuckungen, guckt er ständig auf die Uhr. Wenn das Telefon klingelt, geht er einfach ran, fragt er mich, ruft er schnell zurück, kann er warten, klickt das weg. Neu haben wir alle diese Uhr, auch wo sie Nachrichten empfangen, gucken hier ständig auf diese Uhr, nesteln die an irgendwas rum. Nehmen die das Kissen weg vom Sitz oder man braucht ja noch ein zweites Kissen. Welchen Stuhl nehmen sie auch? Ich habe immer zwei Stühle, wo sie sich draufsetzen können. Ist auch sehr interessant, welche Mittel auf welche Stühle setzen nachher. Sehr interessant. Ja, also es gibt bestimmte Mittel, die würden am liebsten sozusagen im nächsten Raum sitzen und die Anamnese nur per Zoom machen. Andere würden am liebsten bei mir auf dem Tisch sitzen. Und dazwischen gibt's alles. Also ja, da haben wir sehr viel mit diesem Moment, wenn der Patient in den Raum reinkommt, dann kommen so unbewusste Verhaltensmuster, unbewusste Gesten, unbewusste Sitzpositionen und so weiter. Und die sind recht wertvoll, weil da der Patient noch nicht sich gesammelt hat und kontrolliert ist und auch noch nicht damit rechnet, dass wir ihn beobachten. Und wenn doch, dann hat er entweder diesen Podcast gehört oder ist ein unglaublich kontrollierter Typ, was wir dann auch wieder in die Anamnese mit einbeziehen können. Dann würde ja von der, sagen wir mal, Ablauf kommt ja dann in irgendeiner Form der Begrüßung und die erste Frage von mir, also die Einladung, jetzt dann mit diesem Spontanbericht loszugehen. Und auch das sind natürlich mannigfaltig individuelle Reaktionsmöglichkeiten. Je mehr Erfahrung ich gesammelt habe, habe ich auch da schon gemerkt, auch schon diese erste Frage, ne, kann extrem wichtig sein für die Compliance und Wohlfühl des Patienten. Ne? Hat man jemanden, der sehr unsicher ist und ängstlich ist und man merkt, der fühlt sich vielleicht auch noch gar nicht so richtig wohl bei uns in den Räumen, dann direkt anzufangen mit, ja, was haben Sie? Ne? Also das kann ganz, ganz einen schlechten Start von dieser ganzen Anamnese machen und dann kriegt man manchmal auch keinen Fuß mehr rein, wenn das schlecht läuft. Das heißt, da fragt man erstmal, hat sie es gut gefunden, hat sie jemand empfohlen, kennen sie Homöopathie schon, dass man nicht direkt denjenigen zwingt, seine Symptome zu erzählen, wenn der sich noch gar nicht akklimatisiert hat. Auf der anderen Seite ist jemand, wo man dann schon hier den Block rausgeholt hat und schon, ja, ich habe hier dann schon einen Arztbericht, wo kann ich den hinlegen? Da macht es keinen Sinn, erstmal ein rundes Smalltalk über das Wetter zu halten. Also je angespannter auch der Patient ist, macht es vielleicht auch Sinn, ihn zu beruhigen. Manchmal ist es aber auch wichtig, dass man die Anspannung lässt, damit man die Symptome kriegt. Also das hat nachher dann eben mit Kunst und Individualität und auch dem darauf Eingehen vom Patienten zu tun. Vielleicht machen wir mal kurze Intermezzo, bevor wir weitergehen, weil es gibt noch viel zu erzählen. Aber es ist natürlich so, dass wenn man das jetzt alles hört, vielleicht auch als junger Therapeut oder als Student oder als jemand, der jetzt noch nicht mit der Use-Methode gearbeitet hat und denkt, ach du Scheiße, jetzt muss ich schon wieder hier das und dieses und jenes und jetzt muss ich auf alle Mittel nochmal überprüfen und welche Sitzhaltung hat eigentlich Philandrium und wie spricht eigentlich Spigelia und wie kommt eigentlich Drosera in den Raum rein, ne? Und irgendwann denkt man, boah, nee, also ich bin schon beim ersten Teil ausgestiegen, ehrlich gesagt. Also das alles zu beobachten, ist raus, ne? Vielleicht hat man den Teil gehört, wo man dann mit dem Patienten eine bessere Compliance hat und fühlt sich da aber so ein bisschen motiviert. Merkt aber, wenn ich jetzt das so alles runterrede, denkt, boah, also wenn ich auf das alles achten muss, bin ich ja total unauthentisch, bin ich ja mega gestresst, bin vielleicht gar nicht bei mir. Und deshalb ist das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Beobachtung, Verhalten, das nachher in die Amnese einfließen zu lassen, ist wirklich nichts für Anfänger. Es ist aber der Anfang der Use-Methode und es ist etwas, was man üben darf und muss und was auch mit der Erfahrung kommt und was man ja nicht einfach nur am Anfang beobachten kann, sondern das ja auch später noch kommt. Also auch wenn ich dann bei der Mitteldifferentialdiagnose bin, kann ich mich das ja nochmal fragen und je nachdem, wie gut das eigene Gedächtnis ist, weiß ich ja noch, was der im Wartezimmer gemacht hat. Oder was ich oft mache, ich habe bei meinem Anamnesebogen eine Beobachtungsspalte, wo ich all das auch aufschreiben kann. Inzwischen schreibe ich natürlich deutlich weniger und auch zusammengefasst. Manchmal schreibe ich einfach nur psorischer Typ mit tuberkularem Körperbau. Manchmal schreibe ich sehr viel. Manchmal kommt das auch erst, dass wenn es so eine Intermezzo gibt, der Patient überlegt, ne, dann schreibe ich das nur auf, sieht sehr gut gekleidet aus, kommt mit 15 Arztberichten, hat alle seine Medikamente mit oder hat alles vergessen, was er mitnehmen wollte. Das schreibt man dann später auf. Also das ist jetzt, wir reden jetzt natürlich von der Optimalvariante, logischerweise. Wenn ich es erkläre, macht es ja keinen Sinn zu erklären, wie es nicht geht. Aber was ich natürlich nicht bei euch auslösen möchte, ist Druck. Also es soll keinen Druck machen, sondern entweder habe ich Lust und denke, ja, super, Use-Methode mit Beobachtung ist bestimmt noch ganz spaßig. Das gucke ich mal, ob ich das nicht irgendwie integrieren kann. Und ansonsten ist das das, was ich lernen kann und deshalb die Vorteile, die ich heute erwähne, die sollten ihr euch fokussieren und nicht unter Druck kommen, oh Gott, jetzt muss ich das auch noch alles machen und der ist erst bei der ersten Folge von 15. Da muss ich ja viel können. Einerseits ist das Coole an der Use-Methode, dass es eben so viele Anteile hat und nicht bei jedem Fall brauchen wir alle 15 Tools, wie ich auch schon erwähnt habe. Aber es macht, wenn man dann die Use-Methode mal kann, macht sie eben auch sehr angenehm und leicht und sehr unterhaltsam zum Arbeiten. Das ist eine sehr vielseitige und kreative Methode, die mir dann eben hilft, auf verschiedene Bereiche zurückzugreifen, wenn zum Beispiel der Beobachtungsteil nicht viel hergibt. Habe ich noch 14 andere. Genau. Also das mal als kurzes Intermezzo. Nicht unter Druck kommen, nicht gestresst sein davon, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, ob er mir die Hand gegeben hat oder nicht, ne? Sondern wahrnehmen, dass es das gibt und wahrnehmen, dass wir vielleicht auch das am Anfang falsch deuten oder auch Fehler machen. Das passiert allen immer wieder und nicht jeder Patient fühlt uns bei uns wohl, egal wie wir jetzt die Beobachtung machen und wie gut wir es umsetzen. Das soll also keinen Stress erzeugen, sondern wirklich eine Möglichkeit bieten, innerhalb dieser Use-Methode auch diese Symptome nachher zu verwenden. Beim spontanen Bericht, wo wir dann zeitlich wären inzwischen, also der Patient berichtet von seinen Symptomen. Ich habe ihn dann irgendwann gefragt, okay, was kann ich für Sie tun, wie kann ich Ihnen helfen, was haben Sie für Beschwerden. Ich sage dann oft, dass ich den Fragebogen schon gelesen habe, aber ich es gerne noch in eigenen Worten von Ihnen nochmal höre, gern, weil das dann den individuellen Teil schon mal vormacht. Und hier haben wir natürlich auch wieder eine Bandbreite an möglichen Reaktionen auf das. Ne? Also von Leuten, die einfach gar nicht wissen, was sie jetzt sagen sollen, bis über Einwortsätze oder ja, ich habe Husten, bis hin zu ewigen Monologen. Ne? Also gerade heute passend für das, war der Beobachtungsteil bei einer Patientin extrem interessant, weil sehr viel am Anfang schon zu beobachten war, was sie dann auch interessanterweise später im Spontanbericht alles auch nochmal bestätigt hat, was ich aber vorher schon alles gesehen habe, hat sie erstmal einen 30-minütigen Monolog gehalten, ne, und mir da ihre ganze Lebensgeschichte ungefragt erzählt, was wir versuchen, wenn möglich, den Spontanbericht immer ausreden zu lassen und wenn der Patient gute Symptome gibt, natürlich sehr viel Möglichkeiten gibt, bevor ich die erste Frage stelle, schon die ganze Differentialdiagnose einzuleiten und erste Überlegungen zu machen, was ich denn für diese Person überhaupt tun kann. Nicht nur über Mittel, sondern auch über Diagnosen und so weiter, Geschichte, Verständnis, Auslöser und so weiter. Das kommt ja dann sehr viel, was in den folgenden Episoden alles kommt. Also, da haben wir alles. Ne? Dann Leute, die sich sehr gut ausdrücken können, teilweise so kompliziert, dass ich selber nicht verstehe. Dann Leute, die ständig springen in den Themen, Leute, die sehr konstruktiv und nicht konstruktiv, die sehr strukturiert reden, die sehr geplant reden, die sehr kontrolliert reden, Leute, die relativieren, Leute, die direkt alles zugeben, Leute, die anfangen emotional zu werden beim Erzählen der Symptome, ob sie jetzt wütend werden oder traurig oder ängstlich, also wirklich die ganze Bandbreite davon. Und hier haben wir natürlich vielleicht schon für die Ersten, die das jetzt nicht so gut kennen, aber da ist natürlich klar, da sehen wir ja schon die ersten wirklich handfesten Symptome, die dann unter Umständen später auch bereits für die Wahlanzeigen der Symptome oder für die Mitteldifferenzierung ja sogar schon ausreichen würden, wenn man sie im späteren Verlauf noch tiefer erfragt. Also da sind ja dann schon die ersten richtigen Knaller dabei. Wir kennen dann mit den Jahren sehr wortkarge Mittel, die sich nicht gut ausdrücken können, Mittel, die viel reden, Mittel, die den Faden verlieren beim Reden, Mittel, die weinen beim Erzählen der Symptome. Wir haben das ja in der ersten Folge auch erwähnt. Ne? Sowas könnte man dann im Repertorium nachschlagen. Also da haben wir viele Möglichkeiten, die uns den Fall eröffnen, wie so eine Blume, die ihre Blüte aufmacht und zeigt, was sie für eine Blüte ist oder was sie für eine Blume ist. Natürlich wollen wir dann noch den Stängel, die Blätter und die Wurzel sehen, ne? Aber dass diese Öffnung, wenn die stattfindet, egal, ne? Ob der Patient was erzählt oder nicht, eröffnet sich dadurch. Das darf uns auch immer bewusst sein. Ne? Sagt der Patient nichts, geht auf keine Frage von uns ein, macht er überhaupt nicht mit, fühlt sich mega unwohl und ist vielleicht sogar abweisend gegenüber uns, was ja zum Beispiel bei Kindern gar nicht so selten der Fall ist, sind das alles Symptome. Das hat mit uns persönlich nichts zu tun, ne? Wenn wir da dann anfangen, oh, jetzt war ich aber, vielleicht habe ich schlecht gefragt, oh, vielleicht habe ich nicht richtig beobachtet, oh Gott, vielleicht bin ich überhaupt kein guter Therapeut und so weiter, das ist natürlich müßig. Das ist eine Zeitverschwendung und hilft dem Patienten gar nichts, wenn ich dann in so eine Selbstkrise davor falle, sondern ich nehme das alles als Symptome, ne? Schreibe ich dann immer auf, Kind mag mich nicht. Kind verträgt keine Witze. Kind will auf gar keinen Fall untersucht werden, ne? Also, ne, das sind ja alles Symptome, die ich bereits nehmen kann und dann kommt vielleicht Antimonium-Coulom raus. Also das sind ja großartige Möglichkeiten, das Kind kennenzulernen und deshalb ist auch jede Reaktion des Patienten, jede Reaktion des Kindes oder wenn ihr mit Tieren schafft, jede Reaktion des Patienten ist Gold wert und wird unbedingt oder muss unbedingt berücksichtigt werden und darf auf gar keinen Fall bewertet werden. Es gibt keine falsche Reaktion auf mich, weil der Patient immer seine Krankheit zeigt. damit. Ne? Ist er extrem abweisend und kalt, ist das ja Teil seines Charakters. Und wenn er dann eine Beschwerde hat, kann das ja unter Umständen mit dem zu tun haben. Oder er versucht damit was zu verdecken oder verbergen, ob bewusst oder unbewusst. Was er mir nicht zeigen will, ist auch ein Symptom. Also alles ist ein Symptom. Die Frage ist nachher, ob ich es bewerten kann, weil es im Repertorium vorhanden ist, ob ich ein Mittel kenne, was das hat, von der Materia Medica her, oder ob es dann auch tatsächlich zu seiner Krankheit gehört. Man darf sie auch in den Arm brechen und abweisend sein. Das muss dann nicht zwingend was miteinander zu tun haben. Genau, wann denn was miteinander zu tun hat, würde ich ein bisschen schieben, weil sonst muss ich das entweder in jeder Folge nochmal neu erklären, was ich nicht will, oder ist es dann immer so halb richtig, was ich auch nicht will. Also da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das kommt dann in Folge 10. Genau. Wahrscheinlich. Gut. Dann kommt der Frage-Antwort-Teil. Das ist nochmal ein neuer Bereich, wo wir nochmal andere Themen der Reaktionen und Beobachtungen haben. Ne? Da kommen noch zwei andere, aber das ist der nächste Bereich, dass ich nachfrage, Verständnis zeige, versuche diese ganze Sache ein bisschen zu ordnen. Ne? Dort ist es oft ja eher, also in meiner Anamnese jetzt, ein Nachfragen in diese Tiefe. Ne? Also seit wann ist das gewesen? In welcher Zeit ist das aufgetreten? Was denken Sie, warum das passiert ist? Da kann man offene und geschlossene Fragen auch verwenden, je nach im Niveau des Patienten muss man auch da ein bisschen variieren. Man kann hier bereits auch schon provokativ oder versuchen, witzig zu sein. Je nachdem, was der Patient auch für eine Vorlage gegeben hat, hat man vielleicht schon ein Gefühl dafür. Also hier kann ich ja verschiedene Fragestile auch ausprobieren. Die sind jetzt nicht gemeint, um irgendeinen NLP-Quatsch zu machen oder ich weiß nicht was, sondern es geht rein darum, die Reaktion des Patienten zu verfeinern. Also verfeinert wahrzunehmen oder auch unter Umständen zu provozieren, damit ich das wahre Thema vom Patient rausholen kann. Man kann auch konfrontative Fragen stellen, zum Beispiel, wenn es dann das braucht. Sollte man natürlich immer vermeiden, aber das ist auch ein mögliches Tool, um mal zu sehen, wie der Patient auf das reagiert. Bei Kindern unter Umständen, wenn man nicht viel hat, zum Beispiel eine gute Methode. Ne? Dr. Hughes hat immer gesagt, jedes Kind versuchen zu berühren, dann hat man mindestens schon mal dieses Symptom, wird es gern berührt oder nicht. Ja, kann man sehen, wie man will. Da ist ja auch so, die Hughes-Methode ist so offen, dass jeder auch da sein eigenes, sag ich mal, Variante von dem natürlich machen kann und immer noch Hughes-Methode macht. Aber um das vielleicht nochmal Klammer auf zu machen, natürlich nicht, wenn ich da einfach nur Beobachtungen mache und danach verschreibe und den Rest ignoriere. Also, Klammer zu. Aber sozusagen, wie ich jetzt meine Beobachtungen raushole, benutze, bewerte und so weiter, ist ja entweder an die Materia Medica und das Repertorium gebunden, aber wie ich es raushole, ist ja mein Stil. Ne? Genau. Da gibt es auch kein richtig und falsch. Hauptsache, ich komme zu meinen Symptomen und zum richtigen Mittel. Das ist dann, wenn man so will, richtig. Dann kommt ein zweiter Teil, diese etwas detaillierteren Nachfragen. Das kann ja bei manchen anderen Anamnesenstilen auch schon vorher passiert sein, als man genauer nachfragt. Und meistens kommt hier eine Phase, wo der Patient dann die Antworten nicht mehr so genau geben kann. Das kann vorher natürlich schon der Fall sein. Aber spätestens hier schwimmen sie dann oft. Ne? Was ist besser, was ist schlechter? Wie geht es Ihnen, wenn das? Und spezifischere Nachfragen oder auch dann genauere Symptome, was man versucht nachzufragen. Oder wenn man jetzt spezifische Empfindungen abfragen will, dann ist je nach Patient, hat man hier schon, erlebt man den Patient auch in einer Drucksituation. Also spätestens dann, wenn er unter Druck kommt und diese Antwort nicht weiß, labert er einfach irgendwas, wird er still, beantwortet er gar nicht mehr. Antwortet er sehr langsam, antwortet er sehr schnell. Antwortet er, bevor man die Frage fertiggestellt hat? Antwortet er auch was völlig anderes, was ich gar nicht gefragt habe? Also so viele Möglichkeiten, die es da gibt, dass es wieder müßig wäre, sie alle aufzuzählen. Genau, dann kommt eigentlich so eine Art Differentialdiagnose vielleicht noch. Die ist nicht so unterschiedlich, aber in der Zeit von der Differentialdiagnose hat man ja unter Umständen auch nochmal spezielle Bereiche, die man ansprechen muss. Vielleicht kommt man jetzt erst zu gewissen schambehafteten Teilen, wie bei Pubertären, dass man die Mens abfragen muss oder dass man über Sexualität sprechen muss oder andere, sagen wir mal eher schambehaftete, peinliche Themen oder sehr tiefe Themen. Man hat den Fall inzwischen so tief verstanden, dass man vielleicht nochmal versucht, an den Kern ranzukommen und plötzlich redet man über schwere Traumata oder irgend sowas. Also wir haben da einige nochmal spezielle Situationen, die auch dann gegen Ende so des Frageteils auch ausgelöst werden können. Und dann wechselt es über zu so einer Art Abschluss. Der ist dann natürlich extrem individuell. Kann man jetzt nicht so pauschal sagen, was da jetzt dazugehört. Aber sagen wir mal, sicher haben wir irgendeine Art von, okay, ich gebe Ihnen ein Mittel oder machen wir den nächsten Termin oder irgendwas. Ne? Also wir haben sozusagen den administrativen Abschluss. Information, da ist sehr interessant. Patienten manchmal, die fragen endlos nach, aha, schicken Sie mir dann, aha, was steht denn da drauf, aha, was ist denn das für Mittel? So, ne? Die endlos Fragen haben, andere sind scheinbar gar nicht interessiert, ne? Die einfach nehmen irgendwas Unangeschriebenes. Könnte ja irgendwas drin sein. Sehr wurscht, nehmen Sie einfach, ne? Großes Vertrauen. Kann man auch gegen Ende nochmal richtig coole Symptome sammeln. Und dann haben wir natürlich unter Umständen den Teil, wo man auch Prognosen bespricht oder Verlauf der Therapie und so weiter. Das ist auch nochmal interessant. Patienten, die schon lange abgeschaltet haben, die seit einer halben Stunde müde sind. Patienten, die noch voll on fire sind, wo man merkt, die wollen noch eine Stunde reden, weil sie sich so wohl fühlen. Das liegt dann nicht an eurem tollen Anamnesestil, sondern das würde ich auch wieder auf die Person ummünzen. Ne? Für welche Person sitzt nach einer Stunde da und will immer noch reden mit einem Therapeuten? Zu welchem Mittel passt das? Ne? Und zu welchem so gar nicht, was ich vielleicht auch in der Differentialdiagnose habe, um nochmal zu überlegen, ob ich dann wirklich Sepia geben möchte. Oder tu ihr, ne? Oder andere sehr schweigsame Leute, die nicht so gern reden, in der Regel. Was aber dann natürlich auch noch kommt, das ist je nach Fallverlauf, je nach Situation, haben wir dann noch die Ressourcenaktivierung oder Beratung. Da haben wir auch nochmal einen separaten Punkt zu. Aber auch hier ist ganz wichtig, wie reagiert der Patient darauf? Also sage ich ihm, er soll die Diät anpassen, wie reagiert er darauf? Sage ich ihm, ich hätte noch zusätzlich zur Homöopathie, würde ich ihm gerne noch ein Nahrungsergänzungsmittel geben, wie reagiert der Patient darauf? Ja, dann natürlich der ganze Coaching-Teil, wo ich dann Beratung mache, Ressourcenaktivierung, Patientversuch, dass er mit der Situation besser umgeht. Will der überhaupt Hilfe? Also wahrscheinlich die, die noch nicht arbeiten, wissen das noch nicht, aber die arbeiten, werden das auch gespürt haben, ist es erstaunlich, wie wenig Patienten Hilfe wollen. Also sie wollen Mittel und sie wollen, dass ihre Probleme weg sind, aber selber etwas machen oder dass man ihnen jetzt sagt, ja, sie können ja das so oder so machen, das ist wirklich also die kleinere Minorität der Patienten, die gerne Hilfe hat und so weiter. Und natürlich dann von dem Bereich ist der Bereich nochmal kleiner von denen, die es auch tatsächlich umsetzen. Also, deshalb sollte man sich, finde ich persönlich, gerade vor dem ersten Mittel auch nicht zu viel Mühe geben mit dieser ganzen Beratung und Coaching und machen Sie hier und fühlen Sie Ihre Emotionen da und schauen Sie, dass Sie anfangen, Ihre Gedanken mit The Work zu überprüfen. Also das sind alles Sachen, die später im Verlauf des Falls sicher super sind. Gerade wenn man so mit der Homöopathie denkt, ja, wir haben so viel bewegt, jetzt können wir vielleicht noch mal ein bisschen Coaching und dann holen wir noch ein paar Prozent hinten raus. Aber hier sind wir beim Beobachtungsteil und hier geht es eigentlich auch darum, dass man nochmal überprüfen kann. Ich habe das manchmal, dass ich so Gefühl habe, so nach einer Stunde, dreiviertel Stunde, manchmal auch eineinhalb, nicht so, jetzt habe ich es gefunden. Ne? Ich muss ja natürlich nachher noch repetitorisieren und alles, aber jetzt habe ich es gefunden, das Mittel. Und dann fange ich an, aufgrund meiner Entscheidung eine Beratung zu machen, vielleicht auch mittelspezifisch oder typspezifisch und plötzlich merke ich, ah, guck mal, die kann überhaupt keine Hilfe, Beratung annehmen, die weiß alles besser und erklärt mir die ganze Zeit, warum sie auf gar keinen Fall jetzt irgendwie das umsetzen kann und so weiter. Und das ist manchmal auch so, dass ich dann denke, ach, guck, da habe ich mir ja geirrt. Ne? Wollte eigentlich Mittel geben für das, weil sie wirkte sehr nachgiebig und nahbar und so weiter. Und plötzlich in der Beratung, wo ich ihr dann sage, ja, sie können ja mal schauen da, mit dem Thema und dann macht sie mega zu plötzlich und man denkt, oh, was jetzt passiert? Und das kann gegen Ende auch nochmal so ein Beratungsthema eine ganz neue Bewertung geben, wenn der Patient plötzlich, wenn er dann Hilfe bekommt, zumacht. Man denkt, okay, wow, ich dachte, er wäre dafür hier. Das war so in den ersten Jahren meiner Praxis, war dann ein recht großer Frust, weil ich dachte, wieso kommen die Patienten eigentlich zu mir, wenn sie gar keine Hilfe wollen? Bis ich verstanden habe, sie wollen halt nicht die Art von Hilfe. Das ist ja etwas, was auch, ohne jetzt abzuschweifen, zu groß, was in Beziehungen oft das Kernthema ist, dass die Leute zwar wollen, dass ihr Partner ihnen hilft, aber nicht so und auch nicht jetzt und auch nicht später und genauso und nicht hier und nicht mit dem Thema, sondern mit dem anderen. Also ne, da sind wir sehr selektiv, wann, wer, wo, wie helfen darf. Und sehr viele Patienten nicken dann fleißig und machen davon genau gar nichts. Also Insofern sollte man bei dieser Ressourcenaktivierung, gerade wenn wir unter dem Punkt Beobachtung sind, vor allen Dingen eher schauen, wie reagiert der Patient darauf, wenn ich versuche ihm zu sagen, sie könnten ja mal mehr, ein bisschen mehr sich bewegen, das ist gut wegen Cortisol und so weiter, und dann macht er gerade zu und dann denkt, okay, wow, gut, also keine Tipps, keine Ratschläge. Und dann kann man, wenn man ganz hardcore drauf ist, wie Dr. Hughes, dann kann man auch versuchen zu trösten. Laut seinen Erfahrungen ist irgendwie 90% der Materia-Medica schlimmer Trost. Trotzdem probiert das immer wieder, weil er damit auch natürlich diese Rubrik noch rausholen kann. Schlimmer, wenn getröstet, schlimmer Ratschläge, schlimmer Tipps. Ne? Und andere, die dann das sehr diplomatisch wegnicken. Ja, genau, ja. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ja. Nein, das setze ich schon um, ja. Ne? Und man denkt, okay, wow. Da will auch jemand sein Leben nicht ändern, was ja erstmal völlig in Ordnung ist. Und wie gesagt, ne, wir bewerten das nicht, sondern es ist ein Symptom. Wenn jemand sofort sagt, ja, oh, super, ich mache alles, was sie mir sagen, ist ja auch ein Symptom. Das, da können wir nicht sagen, boah, jetzt habe ich eine super Beratung gemacht, gell? Hier, Schulterklopf, bam, ja. Na, sondern, ja, gut, der Patient ist halt einfach so. Später, wenn man ein Mittel gegeben hat und der Patient kommt immer mehr in seine Mitte, merkt man auch, dass Patienten entweder deutlich selbstständiger werden und man ihnen gar nicht viel helfen muss, oder sie dann auch viel weicher werden, gewisse Ratschläge anzunehmen, und sie werden auch mit dem Laufe der erfolgreichen Homöopathie viel besser daran, Dinge umzusetzen. Zumindest meiner Erfahrung nach. Genau, dann hat man noch den ganzen Verabschiedungsprozess. Auch der kann manchmal noch spannend sein. Ich schreibe das manchmal, schreibe ich auf der Akte, kriege den Patient gar nicht aus meinem Zimmer, weil er sich so wohlfühlt, dass er eigentlich gerade einziehen möchte. Oder Patient will eigentlich schon seit einer Dreiviertelstunde gehen, sitzt aber immer noch hier und kommt nicht raus aus der Nummer. Ne? Patient verstrickt mich in irgendwelche Diskussionen. Also dieser Abschluss, wie geht der Patient? Es gibt zum Beispiel auch Patienten, die sehr grimmig sind und dann gegen Ende Anfangsbeobachtung ist distanziert, scheu, introvertiert, ne? Und dann plötzlich beim Rausgehen, juppai di tiralala, ja grüße, ich freue mich schon, wenn ich nächstes Mal wieder kommen kann. Das sind auch Symptome, da kann man weder die Anfangs- noch die Endsymptome nehmen, sondern das zählt dann zum Beispiel zu wechselhaftem Verhalten. Das darf man auch nicht sagen, boah, jetzt habe ich aber die Compliance des Patienten, Mamma mia, habe ich das jetzt heute gerockt hier. Ich habe diesen Eisschrank geknackt, ich bin einfach der Beste im NLP, sondern es geht darum, dass man den Patienten zwar vielleicht gut betreut hat, möglicherweise, aber dass der Patient dazu in der Lage ist, diese 2-3 Persönlichkeiten innerhalb dieser Anamnese zu machen oder halt 100 Persönlichkeiten, das ist erstmal seine Qualität und hat nichts mit unserer Anamnese zu tun. Natürlich kann man was falsch machen, aber von der Beobachtungsthematik her sollte man nur beobachten, der hat diese verschiedenen Sachen, ne, wie dann bestimmte Mittel lachen und weinen gleichzeitig haben oder wütend und weinen gleichzeitig haben. Gut. Also, wir halten fest, Beobachtung, großartiges Tool für die Patientenführung, für die Patientenwahrnehmung, für die Gesprächsdynamik, großartiges Tool, sich auch zu üben in diese unvoreingenommene Beobachter. Das haben wir im letzten Teil nochmal, Aufgaben des Arztes. Super Tool auch, das eigene Ego ein bisschen hinten anzustellen und nicht sich ständig selbst zu reflektieren, ob ich jetzt eine gute Frage gestellt habe oder nicht, sondern sehr mit dem Bewusstsein auch beim Patienten zu sein. Gute Übung auch, wirklich wahrzunehmen, ohne zu bewerten, ohne zu verurteilen, ohne da irgendwas auf sich persönlich zu projizieren, sondern reine Beobachtung nehmen, möglichst auch ohne Interpretation. Also, dass man da nichts rein interpretiert in das, sondern dass man es möglichst so nimmt, wie es sich tatsächlich auch darstellt. Nachher in Kombination mit gewissen anderen Symptomen kann man das manchmal auch dann wieder zusammenführen und dann kann man so eine Art, sag ich mal, Interpretation Anführungsstrichen machen, na, aber die Beobachtung als solche ist nicht geeignet dafür, dass ich jetzt da, weiß Gott, was reininterpretiere, ja, weil er die Hand so geheben, hoch hat, das ist bestimmt, ich weiß nicht was, also ich wüsste nicht mal, wie man reininterpretieren sollte, aber ich sehe es immer wieder, ja, also weil er Ohrringe hat, ist er wahrscheinlich jemand, der Tendenz hat zu Selbstverletzungen, weil er hatte diese Schmerzen sich selber zugefügt und deswegen hat er ein Syphilitis Miasma oder so Sachen. Das wäre alles falsch. Ne? Sondern ich nehme dann, okay, er hat Ohrringe. Dann nehme ich lieber, sind die auffällig oder nicht? Zum Beispiel. Oder sind beide Seiten nur einseitig, hatte nur ein Ohrring. Ja, so. Also da sollte nicht weiter bewertet werden, wenn das nachher zusammenkommt mit einem Gemütssymptom, also tatsächliche Selbstverletzung, dann kann man es natürlich wieder nehmen. Nur wenn die dann 18 Ohrringe und 13 Piercings hat und so weiter und zusätzlich noch Selbstverletzung, dann spielt das einem in die Karten und man kann sagen, ja super, ich habe das im Vorhinein schon beobachtet. Und dann kann man wieder unterscheiden, welche Mittel machen ihre Selbstverletzung eher im Stillen, innen, sodass man es nicht sieht, und welche wollen, dass das gesehen wird. Da hat man wieder eine Tendenz dazu. Was wir so ein bisschen vernachlässigt haben jetzt, merke ich, wenn ich meine Notizen angucke, da sind wir drüber hinweggegangen, ist natürlich die ganze Inspektionsteil. Also wie ist die Hautbeschaffenheit, hat der Warzen, wie ist die Behaarung vom Patienten, hat er irgendwelche Muttermale, eben Kleidung, Schuhe, auch vom Temperatur her, ne? Es ist draußen mega kalt, da kommt eine kurze Hose, draußen mega heiß, hat er lange Hose an, kommen sie sehr schick, ne? Haben sie eine Tasche, Rucksack dabei, geben die an mit vielleicht mit ihrem Reichtum. Also wer interpretiert, weiß ja nicht, aber man sieht den Reichtum, ne? Sehr groß. So. Oder wirken die sehr ärmlich, man kriegt aber eine Anamnese raus, dass sie eigentlich mega reich sind. Also ne, da gibt es ganz viele Möglichkeiten natürlich von der Inspektion, auch dann natürlich logischerweise nachher auf die Beschwerde hin. Also wenn ich ihn dann untersuche, kann ich natürlich noch ganz viele Symptome sammeln, wie was ich auch schon gesagt habe, wie wird er berührt, wie reagiert er darauf, wenn er sich irgendwie teilweise entkleiden muss, etc. Also wie gesagt, wir haben da jetzt nicht auf Vollständigkeit gemacht, aber den Teil finde ich schon noch wichtig, weil ich gerade gesehen habe, beim nächsten Mal kommt der Tropismus, wo wir dann ja genau über diese ganzen Krankheitsthemen und so weiter reden. Und natürlich ist der Untersuchungsteil und der in Kontakt zu kommen mit einem anderen Menschen und einfach zu auch den Körper wirklich anzuschauen, wie hoch ist der Stirnansatz und so weiter. Das sollen dann auch, also es bleibt gleich, es werden auch keine Bewertungen darüber gemacht, aber es kann ja unter Umständen dann ein wichtiger Hinweis sein, wenn der 19 ist und schon eine Glatze hat. Die Frage, hat er sie rasiert oder hat er Haarausfall? Also das sind ja alles interessante Möglichkeiten, da auch schon was zu sehen. Also ganz plumpe, sage ich mal, wirklich echte Beobachtungen, wo dann nicht gerade Mimik und Sprach und Klang und Verhalten. Ne? Sitzposition haben wir auch noch angesprochen. Also wie hängen die auf dem Stuhl? Sitzen die sehr aufrecht? Lehnen die nachher mit dem Kopf auf den Tisch? Fühlen die sich gerade beim Sitzen, dass man merkt, die fühlen sich gerade wie zu Hause? Oder sind sie die ganze Zeit sehr angespannt? Sitzen sie sehr ruhig oder unruhig? Also eben. Ihr merkt es, ich glaube, wir haben einen guten Rundumblick, Blick gemacht über dieses Thema, um Gottes Willen, dreiviertel Stunde. Ja, wenn ich jedes Thema so mache, also mache ich vielleicht doch eine Ausbildung draus. Ja? Video on Demand. nein. Also, kleiner Witz gegen Ende. Das heißt, es ist vorbei. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Freue mich sehr, wenn ihr dranbleibt bei meinem Rumgenörde. Nächstes Mal sprechen wir uns eben über Diagnosen, Indikationen, Tropismus, Wirkort oder das war's. Wer vom vollständigen Symptom kommt, wer sich das vielleicht im Vornherein auch nochmal angehört hat, weil das besprechen wir nicht nochmal. Wobei das auch ja ein Bestandteil ist, aber das wird nicht unser Kernthema sein, wer den Podcast schon mal gehört hat. Da kommen wir dann morgen zum Was hat der Patient überhaupt? Morgen ist gut. Also nächste Woche Dienstag. Alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.